aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über Absprachen und Vereinbarungen sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Katrin Warnig Coaching und Beratung und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hi Nora.
Hi Oliver.
Dieses Thema habe ich mir ja gewünscht, weil ich da immer wieder an so kleine Punkte komme, wo ich denke, da komme ich nicht so richtig weiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich versuche, und das glaube ich, tun viele Eltern, schon Dinge mit den Kindern abzusprechen und in gewisser Weise auch zu vereinbaren. Also in dem Sinne, dass, keine Ahnung, in 2 Wochen hat der Opa Geburtstag, da fahren wir alle hin oder so. weil das Erste war dann irgendwann mal, dass unser Kind uns verkündet hat, ja, also wenn wir immer so kurzfristig Pläne machen würden, das fände es scheiße und dann würde es überhaupt nicht mitbestimmen können oder das wäre dann, fühlte sich nicht gut an. Okay, also wird jetzt immer versucht, möglichst früh Plan anmoderieren. Und genauso oft kann es aber sein, dass du an so einen Punkt kommst, wo die Absprache zwar getätigt ist, aber relativ kurz vorher, die dann plötzlich nichts mehr gilt. Mm. Und das finde ich so ein Moment, da komme ich einfach gerne mal so ein bisschen an die Grenzen, weil ich mir denke so, okay, pass auf, wir haben das irgendwie besprochen, was brauche ich, was brauchst du und was soll vorkommen in diesem, keine Ahnung, in diesem Wochenende oder in dieser Woche oder an diesem Tag und wieso gilt jetzt meins plötzlich nicht mehr? Mm.
Ja.
Sag bitte, du kennst es auch.
Ja, na klar, klar kenne ich das auch. Sowohl aus eigener mütterlicher Erfahrung als auch von unglaublich vielen Eltern. Also das ist auch eine der häufigsten Fragen nach so Vorträgen. Weißt du, wenn ich dann so Fragerunden mache, da geht es ganz oft auch um Absprachen in allen Varianten. Unser Kind hält sich nicht an die vereinbarte Medienzeit, an Vereinbarungen rund ums Thema Schlafen, Essen, aber eben auch sowas wie Termine, ne? Wir haben besprochen, wir gehen da und dahin. Was ich schon oft mache, wenn ich so mit Eltern spreche und Eltern so sagen, wir haben das ganz klar miteinander besprochen und mein Kind macht es trotzdem nicht, dass ich dann nochmal zurückfrage, wie genau es sozusagen zu dieser Absprache gekommen ist und ob das wirklich eine Absprache war oder eher eine Ansage, ne?
Okay.
Weil,
ja, okay.
Ne, zu sagen, Samstag gehen wir zu Opas Geburtstag, ist jetzt im engeren Sinne keine Absprache, sondern das ist halt, weißt du?
Ja, aber kann, ja, machen wir weiter, ja, kann sein, ja.
Also wenn du sozusagen diese Differenzierung vornehmen willst, ja, wenn du dir jetzt vorstellst in einem anderen Setting, in einem beruflichen Setting oder sowas, ja, und jemand kommt zu dir und sagt, ich würde gern was mit dir absprechen, dann ist damit normalerweise gemeint, ich habe einen Vorschlag, ein Anliegen, irgendwas, ich will dazu hören, was du denkst, und dann müssen wir gemeinsam zu irgendeiner Lösung kommen. Ne? Kannst du dieses Ding für mich übernehmen oder so?
Aber wenn sie die Chefin ist, ist es in dem Moment natürlich streng genommen keine Absprache mehr, sondern eine
Das
Ansage.
Ist eben die Frage, ne? Also ich glaube, es gibt, also wenn wir jetzt ganz kurz aus der Familie rausgehen und in so ein Arbeitssetting gehen mal, für unser Beispiel. Ich glaube, es gibt, ich sag jetzt mal in Arbeitsplätzen, die jetzt nicht total toxisch sind, wirklich einfach oft Raum für beides. Es gibt sozusagen Ansagen im Sinne von Oliver, ich brauche, dass du da hingehst, mach. Oder eben auch so ein, hey, könntest du für mich oder können wir da mal offen drüber reden, ob das vielleicht eine andere Möglichkeit wäre, wie und was denkst du dazu? Wo man tatsächlich auch sagen kann, sehe ich nicht als sinnvoll an oder ich habe was anderes in der Woche oder was auch immer. Und ich glaube, wir müssen einfach manchmal ehrlich sein, es gibt in unserem Leben beides. Ne? Es gibt also auch für uns Erwachsene Situationen, wo wir einen gewissen, ich sag mal, Verhandlungsspielraum haben. Und es gibt Dinge, die sind einfach, wie sie sind. Und da kriegen wir so ein bisschen eine Anforderung vor den Latz geknallt und müssen damit einfach umgehen. Aber was wir sehr, sehr häufig im Familienleben tun, ist, dass wir diese Trennung so ein bisschen verwischen. Dass wir unseren Kindern Ansagen machen, die wir aber so ein bisschen tarnen als Absprachen, wo die Kinder aber sehr genau spüren, ihr Mitspracherecht ist gerade eingeschränkt bis nicht existent. Und um jetzt okay. mal kurz vor diesem Geburtstag von einem Opa wegzugehen, ich erlebe das zum Beispiel ganz, ganz oft beim Thema Medienzeit, ne, dass Eltern dann mit ihren Kindern so eine Absprache machen und sagen, okay, du darfst noch eine Folge gucken, aber danach darfst du dann auch nicht meckern, wenn wir ausmachen oder so. Und dann halten sich die Kinder nicht an diese Absprache. Und dann ist die Frage, ist das eine Absprache? Und welche Möglichkeit hatte das Kind zu sagen, doch, ich will diese Folge gucken und ich will auch meckern dürfen? Also welche, weißt du, wie groß war dann die Gefahr, dass jemand sagt, ja, dann halt gar nicht?
Ja, ich muss nur über mich selber lachen, weil da fällt es mir viel leichter als bei meinen eigenen Themen. Ich war neulich mal bei Bekannten und die erzählten irgendwie, das Kind hat über die Schulter gelurrt und hat den Bildschirmzeitcode rausgefunden, weißt du, so nicht mehr ganz kleines Kind und hat dann halt länger geguckt, weil es konnte ja den Code eingeben und so. Und das wurde dann als so ungefähr, das war Verrat, Betrug, Vertrauensdingsbumsdings. Und dann gab es drei Wochen lang überhaupt keine Medien.
Ja, ja, krass.
Und dann war, oder so sinngemäß, also doch, also wirklich so richtig so, okay.
Bestraft.
Man hätte früher gesagt, der Watschenbaum fiel um, auch wenn es natürlich keine Watschen gab, so.
Ja.
Das war das Einzige, ja. Und da dachte ich so, nee, das finde ich nicht fair, weil es ist ja Marshmallow-Test hoch 10. Also ein Kind sozusagen in den Süßigkeitenladen zu setzen und zu sagen, du darfst dir aber nur eine Sache, weißt du, das finde ich auch, ich fand es irgendwie sehr verständlich, dass wenn man diesen Scheiß-Code hat, dass man dann da halt auch mal irgendwie weiterguckt. Weil eben, da verstehe ich das mit diesen Machtgefällen, was du mir, glaube ich, durch die Blume sagen willst, verstehe ich da sehr gut und da wäre ich sehr auf Seiten des Kindes, so. Also ist Verantwortung der Eltern und wenn das schief geht, dann kann man nicht das Kind allein blamen, sondern du musst halt schauen, dass du deinen Bildschirmcode nicht, dass der nicht rauskommt oder wenn der rauskommt, musst du halt einen neuen vergeben.
Ja. Das ist ja bei uns allen schon rausgekommen. Oder das Prinzip Zahlencodes überdenken bei so einem Thema. Und dieses Thema mit aber sowas wie zum Beispiel jetzt einem Geburtstag in der Familie oder so, da ist eben die Frage.
Genau, also du hast völlig recht, weist du mich darauf hin und das höre ich, dass mein Beispiel zumindest nicht ideal ist, weil eine Absprache ist was anderes als die Ansage, mir ist Opas fiktiver Geburtstag wichtig, ich will, dass du mitkommst, das ist eigentlich keine Absprache. Also,
Es ist auch
eine Absprache. Ja, also es kommt darauf an, wie man es abspricht. Ja, ne?
Also in meiner Definition wäre das keine Absprache. Und um das ganz klar zu sagen, ich sage deswegen nicht, dass es falsch ist, irgendwie auch solche Ansagen zu machen. Ne? Also es gibt auch in unserem Familienleben Ansagen. Aber es ist mir dann manchmal wichtig, für mich selber mir auch klar zu sein, das ist jetzt eine Ansage und keine Absprache, weil dann sozusagen mein Kopf auch an einem anderen Ort ist und in gewisser Weise ich mir selber auch darüber klar machen muss, ich erwarte jetzt hier gerade was von meinem Kind, bei dem mein Kind kaum bis kein Mitspracherecht hat oder hatte und wenn es dann am Tag der Abreise sagt, ich will jetzt aber nicht mit, ist das kein Wortbruch, kein weißt du, wir haben was besprochen und jetzt hältst du dich nicht dran, sondern im Prinzip eine, sag ich mal, erwartbare menschliche Reaktion auf etwas, was einem halt so vor die Nase gesetzt wurde. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass es nicht trotzdem Situationen gibt, wo ich dann auch ein schreiendes, tobendes Kind zum Auto trage und sag, das ist jetzt gerade nicht deine Entscheidung, wir gehen da jetzt hin. Ja? Aber es ist trotzdem so, dass es für mich einfach wichtig ist, das zu differenzieren. Habe ich mit meinem Kind wirklich eine Absprache getroffen, unter der Voraussetzung, dass wir wirklich in einen offenen Diskurs gehen konnten, im Sinne von, was machen wir damit? Oder war das jetzt eher so ein Ding, wo ich meinen Willen durchsetze halt?
Also, ja, ich verstehe dich. Wir werden ab sofort gleich über Ansagen sprechen in diesem Podcast. Aber bleiben wir noch kurz bei den Absprachen, weil ich muss gerade wirklich sagen, in dem engeren Sinne wüsste ich gar nicht, wo man Absprachen mit seinem Kind trifft. Also außer bei, möchtest du Marmelade oder Honig aufs Brot, sofern das Kind A, weder Diabetiker noch irgendwie eine, keine Ahnung, eine Weizenunverträglichkeit hat. Also so, weißt du, so, weil alles andere ist doch im engeren Sinne, also was sprichst du denn mit deinem Kind dann wirklich ab? Also so, das ist ja dann völlig nur auf der Basis von, möchtest du, keine Ahnung, Schwimmbad oder Streichelzoo? Also du kannst ja nicht in der Definition dann absprechen, möchtest du zum Zahnarzt gehen, möchtest du Zähne putzen, möchtest du duschen, also da ist ja immer, was wäre denn eine Absprache? Es muss ja was Hierarchiefreies sein zwischen Eltern und Kindern und die Eltern dürfen aber weder manipulieren noch, weißt du, so wie man es so macht, so, die Sonne scheint, sagt man lieber nicht, sagt nicht Ausflug, sagt bloß nicht Ausflug, sagt, wir gehen Tiere suchen. Oder weißt du, das ist doch, also, was ist denn deine Absprache?
Also, ich würde jetzt behaupten, dass es in unserem Alltag ziemlich viele Situationen gibt, wo wir mit unseren Kindern Absprachen treffen und es gibt andere Situationen, wo wir Ansagen machen und beides hat sozusagen seinen Platz und seine Berechtigung, ne? Also, wenn ich abends sage, so, jetzt gehen wir Zähne putzen, ja, ist das eine Ansage, das ist keine offene Diskussion, ja. Manchmal gibt es dann innerhalb von so einer Ansage dann wieder so einen Gestaltungsspielraum, im Sinne von, wir gehen jetzt Zähne putzen, wo sollen wir Zähne putzen, so, ne? Diese Sachen. Aber, also jetzt ganz akutes Beispiel. Unser jüngstes Kind ist ja im Kindergarten und es gibt selbstverständlich Tage, da kann es nicht entscheiden, wie lange es im Kindergarten bleibt, weil wir bestimmte Verbindlichkeiten, Termine oder irgendwas haben. Aber es gibt auch einige Tage, gerade in so Kontexten wie Elternzeit, ne, wo dann auch ein bisschen mehr zeitliche Flexibilität ist, wo wir wirklich und ehrlich morgens sagen, willst du in den Kindergarten? Und wenn ja, wann willst du abgeholt werden? Und das Kind kann dann wirklich frei entscheiden und sagen, ich möchte heute nur bis um 12 bleiben, ich möchte heute um 2 abgeholt werden, ich möchte um 4 abgeholt werden oder so. Und Absprachen Stimmt. heißt aber ja auch nicht sozusagen Ansage im umgekehrten Sinne. Also das heißt auch für mich, eine echte Absprache zu treffen, ist schon auch sowas. Also ganz akutes Beispiel jetzt, weil diese Kindergartenabholsituation mir so im Kopf gerade ist. Wir haben im Moment eine relativ große Flexibilität in unserem Familienleben, auch eine größere als zu anderen Zeiten. Und trotzdem gibt es bestimmte Verbindlichkeiten, die sind, wie sie sind. Und dann wirklich offen und ehrlich sich morgens mit dem Kind an den Frühstückstisch zu setzen und zu sagen, hör zu, ich habe heute einen Termin, der macht es erforderlich, dass du mindestens bis um 12 im Kindergarten bleibst. Aber ja, sag doch mal, was ist dein Gefühl? Möchtest du dann direkt abgeholt werden? Möchtest du mit uns Mittag essen? Sollen wir dich länger lassen? Was wäre heute gut für dich? So, das sind dann Fragen, die finde ich nicht irrelevant. Und da ist eine große, ehrliche Offenheit da, zu sagen, kannst Stimmt. du entscheiden. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge bei uns im Alltag von, was möchtest du heute anziehen? Möchtest du dich heute noch verabreden oder zu Hause bleiben? Wollen wir noch zusammen einkaufen gehen oder soll ich alleine gehen? So. Ja. Da gibt es also schon viele Momente, wo, sage ich mal, ein Austausch auf Augenhöhe stattfindet. Und zwar in der gleichen Weise, würde ich in dem Fall sagen. Also sprachlich natürlich anders formuliert, aber im Prinzip in der gleichen Weise, wie mein Mann und ich miteinander ja auch Absprachen im Alltag treffen. Ne? Und manchmal muss ich auch meinem Mann sagen, heute brauche ich, dass du um 15 Uhr das Kind abholst, weil ich bin nicht da oder so. Und grundsätzlich aber so ein bisschen dieses, was brauche ich und was brauchst du in der Praxis? Ne? Zu sagen, das sind so ein bisschen die Prämissen von meiner Seite, was sind die Prämissen von deiner Seite, wie kommen wir da zusammen? Ich würde sagen, das macht bei uns im Familienalltag über die Hälfte aller Vereinbarungen aus, dass die irgendwie in so einem Setting von, lass mal drüber reden, und es gibt da durchaus Verhandlungsspielräume, ne, je nachdem, was du sagst, so, was du gerade leisten kannst, was du brauchst, was du willst, entstehen. Und das sind manchmal so ganz kleine Sachen, sowas wie, willst du heute beim Kochen helfen oder lieber nicht, weißt du, solche Sachen.
Also verstehe ich ebenfalls. Und jetzt, wo du es sagtest, dachte ich mir auch, ja, natürlich, da hat sie sehr recht. Also ich wollte dich jetzt da gar nicht in so eine Absprachen-Ansagen-Ecke drängen. Und wenn ich noch einmal einhaken darf, mein Painpoint beginnt ja ein bisschen bei, was brauche ich und was brauchst du?
Ja.
Also in dem Moment wird es doch wieder zur Absprache. Der Konflikt beginnt doch da, wo man sagte, naja, also wir haben jetzt so und so und so und so und du konntest frei entscheiden, ob so und so und so und so. Und jetzt bräuchte ich von dir aber
eine Verbindlichkeit.
Das, weil Oder? Ich muss das. So. Und da finde ich, kann es dann leicht, weil man einfach als Erwachsener einen anderen Horizont, eine andere Frustrationstoleranz, was weiß ich, weiß nicht, was da alles jetzt noch eine Rolle spielt, hat. Ich finde, da clasht es ja dann. Also so dieses, kann es clashen. Ich spreche jetzt gar nicht so konkret von meiner Familie, ja, sondern einfach dieses auch die mühsamst ausgehandelte Balance oder sozusagen Yin und Yang, Tit for Tat, was auch immer, ist ja mit einem Kind nicht gerade leicht, weil das Kind dann halt dann trotzdem sagt, nö.
Ja.
Wenn wir also, ja noch eher zu unserem Partner sagen können, okay, aber du weißt schon, dafür ist morgen halt fällig, dass wir den ganzen Abend auf der Couch liegen und fernsehen. Also, weißt du?
Ja. Also mein persönliches Gefühl ist schon, dass die Kooperationsfähigkeit von Kindern schon steigt mit der Möglichkeit zur Partizipation. Also das merke ich bei meinen Kindern und auch bei anderen Kindern, wenn man wirklich zu einer echten, fairen Absprache gekommen ist, wo die Kinder nicht manipuliert oder so halb unter Druck gesetzt wurden, sondern wo wirklich ein Kind sagt, unser gemeinsamer Plan ist, heute gehen wir nach dem Kindergarten zusammen zum Spielplatz. Da haben wir uns gemeinsam drauf verständigt. So, da ist meine Erfahrung schon, dass wenn jetzt nicht irgendwas total Unerwartetes dazwischen gekommen ist, dass dann relativ häufig die Situation auch wirklich ist, man holt dann das Kind vom Kindergarten ab oder von der Schule oder was auch immer und sagt, jetzt ist ja Spielplatz dran, das haben wir ja besprochen so ungefähr. Also es gibt ja schon auch Kinder, die das ganz gerne mögen, so ein bisschen einen Plan zu haben und ich sag mal, einen mitbestimmten Plan zu haben, macht die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind dann auch Bock hat, sich an den zu halten, schon deutlich höher. Und gleichzeitig gibt es natürlich Situationen, wo man einen Plan hatte und dann auf einmal das Kind sagt, doch nicht. Ne?
Genau.
Will ich es und, nicht.
Ja. Und da muss ich sagen, da finde ich dein Beispiel von vorhin jetzt für mich noch nicht ausreichend. Also dieses, manchmal ist es halt eine Ansage und zur Not, sehr sinngemäß, steigt man halt auch mit schreiendem Kind ins Auto. Weil da will ich eigentlich nicht hinkommen oder beziehungsweise das ist auch ja nicht immer eine Option. Hm. Also je nachdem, wie alt das Kind ist.
Ja, ja.
Ich würde gerne, verstehe aber natürlich, dass es vielleicht auch einfach nicht geht, diese Situationen von vornherein vermeiden oder sie zumindest, wenn ich drin bin, gerne entschärfen können.
Ja. Ich verstehe genau, was du meinst.
Deswegen insistiere ich bei deinen Beispielen so. Und ich glaube, deswegen bin ich so, du verstehst mich hoffentlich nicht falsch. Ich suche bei dir, was ich bei mir nicht finde. Ja. So jetzt so. Ja.
Ich verstehe, was du meinst. Und also ich glaube zunächst einmal diese Sehnsucht, die du beschreibst, so, die kann ich zu 100% nachvollziehen. Und ich glaube, die fühlen ganz viele Eltern. Und wir haben da schon öfter drüber gesprochen in verschiedenen Kontexten, dass manchmal gerade Eltern, die grundsätzlich in ihrem Alltag das Gefühl haben, ich nehme mein Kind echt ernst und ich bin jetzt nicht so ein autoritärer Sack, weißt du, der mein Kind die ganze Zeit nur rumkommandiert, sondern ich bin doch wirklich liebevoll und auf Augenhöhe und so weiter mit meinem Kind unterwegs, dass gerade diese Eltern oft so ein bisschen innerlich diese Erwartung haben zu sagen, und wenn ich dann mal was brauche, was einfach dran ist, könnte dann mein Kind bitte einfach aus Dankbarkeit und so aus, weil es jetzt gerade einfacher für mich wäre, bitte doch einfach mal mitmachen und nicht sich dann so sperren, ne? Und gerade sowas, in Anführungszeichen, normal Erwartbares wie, ist es jetzt wirklich zu viel verlangt, ja, einmal im Jahr zu Opas Geburtstag zu gehen, so. Das ist bei uns natürlich auch emotional aufgeladen und wir haben dann einfach oft so diese Erwartung zu sagen, das kann doch jetzt bitte einfach mal klappen und zwar ohne Drama. Hm. Und dahinter steht aber schon auch, wenn wir ganz ehrlich sind, so ein bisschen diese Erwartung zu sagen, Kind, reiß dich jetzt bitte einfach mal zusammen. Es ist mir jetzt gerade egal, ob du dahin willst oder nicht. Das ist jetzt einfach dran, mach mir jetzt das Leben nicht schwer. Oder?
Ich glaube nur zur Hälfte. Weil ich glaube, manchmal will man doch einfach nur, dass Sachen halt so ablaufen, wie man sie ausgemacht hat.
Ja,
also
ja.
Ich will nur auf den Unterschied raus zwischen ich bin unter Druck, haben wir schon öfter gesprochen, Familienfeier, ne? Alle benehmen sich gut und nur dein Kind wälzt sich hinten im Schlamm und brüllt, ja. Das meine ich gar nicht, weil du ja selber unter Druck bist, ein guter Schwiegersohn oder was auch immer zu sein. Sondern ich meine schlicht dieses, Mann, das haben wir doch so ausgemacht. Mhm. Also ich meine, ich habe es dir erklärt, wir haben darüber gesprochen, wir haben überlegt, was brauche ich, also was ist heute dir wichtig und das. Und jetzt sagst du plötzlich, nee, ich will aber nicht. Ich glaube, es ist, dass viele Alltagskonflikte mehr so an dem Punkt schon sind, dass man sie nicht immer sozusagen aus darüber liegenden Konfliktlinien erklären kann. So, sondern einfach dieses, wir haben gesagt, nachher einmal schnappen wir frische Luft. So, keine Ahnung, ich versuche jetzt irgend so ein Beispiel zu finden, wo es eben nicht um allzu viele Glaubenssätze geht. Ja? Dann sagt das Kind plötzlich, nö.
Und du wobei gerade so, frische Luft schnappen auch ihr so ein Glaubenssatz ist. Wir müssen einmal am Tag raus mit dem Kind. Ja, und Nein, aber das ist ja das super, ist kein Zufall, dass dir diese Situation einfallen, Oliver, weil das eben. Nein, ich meine jetzt nicht auf dich persönlich bezogen, sondern das sind ja genau diese neuralgischen Punkte. Meistens clasht es eben nicht an irgendwelchen Abmachungen, sondern schon auch an Abmachungen, wo wir so ein bisschen sowas wie eine Hidden Agenda haben, die es uns schwer macht, dann zu sagen, ja, dann halt nicht, weißt du? Also unsere Kinder haben da ja schon eine große Feinfühligkeit. Es ist relativ selten der Fall, dass wir, sag ich mal, völlig in so einem ganz moralisch unaufgeladenen Raum mit unserem Kind was besprechen und dann auf einmal unser Kind sagt, nee, doch nicht. Sondern das sind ganz oft schon die Sachen, wo das Kind vielleicht so ein bisschen gegen einen inneren Widerstand zu was Ja gesagt hat, mhm. weil es gespürt hat, dass uns das jetzt gerade wichtig ist oder weil es das Gefühl hatte, es kommt aus der Nummer nicht raus oder weil damit doch indirekt was verknüpft war. Und sei es, dass es das Gefühl hatte, wir sollten ihm vielleicht gerade gewogen bleiben in Sachen Medienzeit und ja, dann verspreche ich einen Spaziergang nachher, weißt du, und dann, wenn die Medienzeit vorbei ist, habe ich doch keinen Bock mehr, in den Park zu gehen.
Das stimmt, weil das Kind ja oft eigentlich auch schon ganz viel aus seiner Sicht mitgemacht hat, ja. ne? Also mit funktioniert hat, ja. Aha.
Also mir geht es da auch, wie gesagt, mir geht es gar nicht darum zu sagen, wir dürfen solche Erwartungen nicht haben oder wir dürfen Erwartungen nicht durchsetzen oder sonst was. Aber also um bei diesem Beispiel zu bleiben, mit diesem, wir müssen mal raus, ja, wir müssen mal raus aus dem Haus. Wir hatten das gerade so in den Weihnachtsferien, dass wir wirklich so ein bisschen das Gefühl hatten, unsere Kinder hätten das auch einfach okay gefunden, gar nicht das Haus zu verlassen. Es war kalt, es war nass und es war gemütlich zu Hause, weißt du, es gab Weihnachtsgeschenke, mit denen man spielen konnte und es gab Plätzchen auf dem Tisch. Warum sollte man da an die frische Luft gehen? Und wir hatten als Eltern so ein bisschen so eine uneindeutige Haltung, weil wir durchaus 2-3 Tage dann gesagt haben, ach, ist egal, weißt du, machen wir so ein bisschen Schlafanzugtage und dann aber so einen Rappel hatten, zu sagen, die Kinder müssen jetzt mal wieder an die frische Luft. Und die Kinder wollten nicht an die frische Luft. Und sämtliche Versuche, das so ein bisschen nett zu rahmen, im Sinne von, wir machen eine Schatzsuche, sind völlig ins Leere gelaufen. Oh. Und irgendwann habe ich mich wirklich hingestellt, wirklich ein bisschen wie so ein General, und habe gesagt, so, Leute, Schuhe an, wir gehen jetzt los. Mhm. Ja? Und habe dann wirklich 25 Minuten ein heulschreiendes Kind über unsere Spazierstrecke gezogen, mehr oder weniger. Und das war wenig vergnügungssteuerpflichtig. Und dann, wie so oft, gab es irgendwann auf einmal so einen Turning Point, ja, dass wir auf einmal an so ein kleines Waldstück kamen und dann eins der Kinder sagte, oh, da renne ich rein, ja. Und dann haben die da angefangen zu spielen. Und dann so der Klassiker, wir fangen an zu frieren und sagen, wir wollen jetzt nach Hause. Und die Kinder so, nein. Und dann geht das Drama sozusagen rückwärts los. Ne? Wir wollen nicht los, wir wollen nicht heim. Und warum ich das erzähle ist, natürlich hat sich das nicht gut angefühlt, meine Kinder in dem Moment so rauszuzwingen und wirklich auch in dem Bewusstsein das zu tun, ich setze mich jetzt hier über ihren Willen hinweg aus einer eigenen Überzeugung heraus, dass die mal wieder an die frische Luft müssen. Und gleichzeitig, indem ich das für mich dann so innerlich klar hatte zu sagen, das ist jetzt hier gerade kein auf Augenhöhe ausgehandeltes Absprache-Ding, wo ich irgendeine Kooperation erwarten kann, sondern das ist jetzt gerade ein bisschen ein Akt der Führung, ja, auch gegen Widerstände, war dann irgendwie dieses Heulschreien auch so, wo ich dachte, ja, das ist in gewisser Weise eine verständliche Reaktion. Wahrscheinlich würde ich das auch machen, wenn mich jetzt irgendjemand irgendwo hinschleift, wo ich gerade nicht hin will und ich habe eigentlich gerade schön zu Hause gespielt und sehe gerade keinen Sinn darin. Und ich als Mama in gewisser Weise muss das jetzt gerade aushalten, diese etwas unpopuläre Entscheidung zu vertreten. Und natürlich, als sie dann im Wald gespielt haben, hatte ich schon so ein Told you so, so ein bisschen auf den Lippen. Ich habe dann ganz viele Fotos gemacht, und um ihnen das später mal zu zeigen, wie viel Spaß sie eigentlich draußen hatten. Es war trotzdem so eine Situation, da hätte ich, glaube ich, vor 15 Jahren eine persönliche Geschichte draus gemacht, im Sinne von, ich bin enttäuscht von dir, dass du jetzt hier nicht mit mir losgehst, obwohl wir besprochen haben, das. Und da merke ich so, dass ich mittlerweile an so einem Punkt bin, zu sagen, ja, nee, ganz ehrlich, wir haben es ja nicht besprochen. Ich habe es einfach jetzt beschlossen. Warum soll mein Kind das gut finden? Und gleichzeitig, um das auch nochmal zu betonen, hast du völlig recht, dieses Kinder gegen ihren Willen irgendwo hin tragen, schleifen, zwingen, was auch immer, damit ist natürlich nicht alles gelöst. Ja, also wenn wir nochmal bei sowas bleiben, wie, also irgendwelchen Terminen, wo du eine gewisse Kooperation brauchst, also wenn ich ein weinendes Kind zum Auto trage und das zu Opas Geburtstag fahre und es dann dort halt immer noch weint, schreit und jedem Menschen, der dort ist, mitteilt, dass es nicht da sein will, ist der Stress ja nicht vorbei. So, ja.
Genau.
Wir hatten vor ganz kurzer Zeit eine Situation, die ich wirklich belastend fand, wo eins unserer Kinder so eine Vorführung hatte, weißt du, also und wo wir so vorher gesprochen hatten, da gehen wir alle zusammen hin. Und das ist für mich vielleicht auch ein Glaubenssatz, aber ich finde manchmal so in der Familie, wenn sozusagen eine Person
Support the Artist, so, ja.
Was macht, weißt du, ein Konzert hat oder eine Aufführung oder irgendwas, dann finde ich, gehört sich das irgendwie, dass dann die Eltern und Geschwister, sofern möglich, dann halt da auch im Publikum sitzen. Und dann erwarte ich ja auch, dass man sagt, ja, okay, auch wenn Blockflötenkonzert jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist oder was, das ist mein Bruder oder das ist meine Schwester und ich gehe da jetzt hin. So. Und dann gab es eben so eine Situation, eins unserer Kinder hatte so eine Vorführung, wir hatten besprochen, wir gehen da alle zusammen hin. Besprochen im Sinne von, wir als Eltern hatten gesagt, wir machen das.
Ja, genau, haben wir jetzt gelernt.
Es gab keinen unmittelbaren Widerstand, alle schienen damit okay. Und dann wirklich in dem Moment, wo wir los mussten, sagte halt ein Kind, ne, ich komme nicht mit. Und wir hatten wirklich keine Zeit mehr, da groß zu diskutieren. Also es war wirklich so der Moment, wo wir sagten, so, Kinder, Schuhe an, los. Und wir mussten
dann...
Und es
gab auch keinen, keine Ahnung, die Großtante ist sowieso gerade zu Besuch, dann bleibst du halt bei Erna Elke, sondern es ist einfach dieses, alles fällt zusammen, wenn du jetzt dich querstellst, so.
Genau, also wir hatten in dem Moment zumindest nach unserem Empfinden zwei Optionen. Entweder ein Elternteil bleibt mit dem sich verweigernden Kind zu Hause und dann geht halt sozusagen die halbe Familie zu dem Ding. Oder wir setzen uns jetzt durch, so, ja. Und dann war es tatsächlich so, dass mein Mann eher die Tendenz hatte, so ein bisschen defensiv zu sein und zu sagen, ey, dann bleibt halt einer von uns hier. Und ich war so ein bisschen die Verbissene, kann man wirklich so sagen, in dem Moment, die sagte, nee, damit kommt dieses Kind jetzt nicht durch. Wir gehen da jetzt zusammen hin. Und dann sind wir da halt hingefahren. Das Kind hat die ganze Autofahrt geschrien, ja. Und dann, als wir da waren und das Kind nicht aufhörte zu schreien, habe ich schon auch gemerkt, okay, mein Plan hat eine gewisse Schwäche, weil zu so einer Vorführung zu gehen, da muss das Kind halt nicht nur physisch anwesend sein, sondern es sollte halt idealerweise auch nicht den Raum zusammenbrüllen. So. Und dann auf die Knie gegangen, weißt du, schon vor so einer Halle und so, hey, wir haben jetzt noch 5 Minuten, bis das da losgeht. Wir können jetzt auch nicht mehr zurück. Gibt es irgendeinen Weg, wie du hier ruhig werden kannst, so ungefähr? Natürlich nichts dabei gehabt an Bonbons oder so, womit man das Kind hätte so ein bisschen bestechen können. Und was aber dann war, diese Situation, dass wir dann da standen und dann irgendwann auch einfach klar war, entweder wir stehen jetzt halt draußen in der Kälte oder wir gehen da jetzt rein. Aber das sind die zwei Optionen. Also zu Hause vorm Fernseher sitzen geht jetzt halt gerade nicht. Hat dann tatsächlich dazu geführt, dass dieses Kind sich dann irgendwie zusammengerappelt hat. Und dann sind wir da rein und dann haben wir diese Vorführung angeguckt. Und das Kind saß nicht besonders glücklich, aber ruhig im Publikum. Und je länger es da war, desto mehr hat es sich beruhigt und dann auch irgendwann Spaß gehabt daran. Und als wir dann nach Hause gegangen sind, war dann schon so ein Moment da, wo dann so mein Mann zu mir sagte, ey, hast du den richtigen Impuls? Das war gut, dass wir das zusammen gemacht haben. Und ich habe gleichzeitig zu ihm gesagt, ich habe zwischendrin gedacht, ich hatte den völlig falschen Impuls. Wir hätten wahrscheinlich einfach das nicht erzwingen sollen, weißt du? Und was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, es gibt in solchen Situationen manchmal nicht die eine gute Lösung. Ich kann dir nicht sagen, ob das jetzt zu viel verlangt war von diesem Kind und ob das, sag ich mal, das wert war für so eine, weißt du, Blockflötennummer, da ein Kind schreiend und tobend durch die halbe Stadt zu fahren irgendwie. da gibt es sicherlich Menschen, die sagen würden, ey, da ging es doch nicht um Leben und Tod, warum ist nicht einer von euch einfach zu Hause geblieben? Und da war sicherlich auch ein Element von so einer gewissen Prinzipienreiterei dabei, bei mir, ja, zu sagen, das will ich jetzt aber und du wirst es jetzt nicht mit deiner Dickköpfigkeit verhindern, ja.
Ja, nee, sag
du. Ja, ich bin fertig.
Das ist sehr wertvoll, weil für mich aus zwei Dingen. Das eine ist,
ja.
Also es können eigentlich nur du und dein Mann entscheiden,
ja,
innerhalb gewisser Parameter, was jetzt das Richtige gewesen wäre.
Ja, beziehungsweise vielleicht noch die Geschwisterkinder, die das dabei erlebt haben.
Genau, also sozusagen, ich merke, dass ich habe schon innerlich, ich habe durchaus wirklich mit reagiert, weil man, ich kenne diese Situationen, also so vergleichbar und dann sitzt du da drin und so weiter und so fort und merkt aber gleichzeitig, nee, das ist so multifaktoriell,
ja, ja,
was jetzt diese Familie und dieses Kind und du und uns und alle anderen Beteiligten und so, dass sich das quasi gar nicht auf einen Ratschlag runterbrechen lässt. Und was mir auch gefallen hat, weil das kenne ich auch, ist dieses, für dich gab es keine andere Option und quasi of all people, dein Mann hatte eine.
Ja.
Und das kenne ich auch hier, dass wir in all dieser Unbedingtheit dann trotzdem, und es ist ja dann so ein maximaler Peak, ja, also ja, es ist wirklich so, in zwei Minuten fährt der Bus so ungefähr,
ja, ja,
und jetzt bringt einer noch dazu deinen Partner oder deine Partnerin eine Alternative ins Spiel, die du ja dann auch noch in deiner Generalinnenrolle in deinem Fall berücksichtigen musst. Und ich mag das schon, dass das bei uns möglich ist. Also wir haben irgendwann mal so en passant eingeführt, dass wir uns schon quasi in den Arm fallen dürfen. Also wir haben jetzt
hier... In den Rücken
hier,
fallen dürfen, meinst du?
Ja, so den Arm festhaltend oder ja, genau. Also dachte, war
weil
noch bei deinem Generalsarm.
In den Arm fallen, denke ich an so eine ganz romantische Umarmung. Komm,
ach so,
her, Schatz.
Ach so, nee, ich war jetzt eher so, die Generälin hebt schon hebt schon den Arm und man hält diesen, naja, okay, in den Rücken fallen eben...
Klingt auch wieder anders, ja, ja.
Ja, das, okay, wir suchen nachher das passende Wortbild. Was ich meine ist, irgendwann mal hat einer von uns zum anderen gesagt, und zwar vor einem Kind, wenn, dann machen wir nicht. Und seitdem ist das so ein geflügeltes Wort, was eigentlich nur geholfen hat, dem Kind zu signalisieren, du hast es nicht immer mit einer geschlossenen Wand von zwei Eltern vor dir zu tun. Also wir sind natürlich... Wir fallen uns, deswegen war ich beim Rückenfallen so komisch. Wir sind schon sehr solidarisch und im Zweifel natürlich würde ich eher, aber es gibt trotzdem so einen Bereich, da ist es möglich, dass meine Frau mir sagt, auch vor dem Kind, da gehst du jetzt zu weit. Das ist nicht zielführend oder ich bin nicht einverstanden. Und ich glaube, dass das manchmal ein ganz wesentlicher Anker sein kann bei genau diesem Thema, welche Vereinbarung muss denn jetzt hier eigentlich gelten und was müssen wir jetzt gemeinsam durchziehen, dass dann trotzdem noch einer sagt, also dass nicht beide in so einen Rausch verfallen, jetzt haben wir da mal so eine Chefinnen-Ansage gemacht und die müssen jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, muss jetzt supported werden.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Also, dass man irgendwann auch sagen kann, wart mal, Abbruch, ganz ehrlich.
Absolut.
Wir
ich
fahren mit
ganz,
drei schreienden
wichtig.
Kindern irgendwo hin. Das ist doch, was machen wir hier eigentlich gerade?
Ich habe darüber auch schon geschrieben. Das ist wirklich so ja ein ganz großer Glaubenssatz aus der autoritären Erziehung, dass Eltern so wie eine Front sein müssen. Ne? Also da kommt nichts dazwischen. Und da geht es natürlich auch um eine Machtdemonstration. So dieses Eltern müssen so eine, wie so eine undurchdringliche Burg, weißt du, so dieses, diese Macht ausstrahlen und kein Kind kann da sozusagen zwischen die kommen. Und das kann sich ja auch aus Kinderperspektive krass überwältigend anfühlen, wenn du 8 bist und mega überwältigt und du hast so zwei Mitte-40-Jährige, die so mit der ganzen, weißt du, Überzeugungskraft sich beide vor dir aufbauen und dir sagen, das, was du willst, ist falsch und das, was wir wollen, ist richtig. Also das verstärkt ja nochmal total krass dieses Machtgefälle, das ohnehin in der Elternbeziehung oft ja sehr spürbar ist, gerade auch aus der kindlichen Perspektive. Und insofern finde ich dieses Thema zu sagen, wir sind als Eltern miteinander solidarisch, wir unterhalten uns, wir haben auch sowas wie gemeinsame Grundlinien, aber letztlich sind wir auch emotional in der Lage, damit umzugehen, dass unser Partner auch eine Solidarität und Verantwortung gegenüber unserem Kind spürt. Und wenn wir uns sozusagen von unserer Familienlinie so ein bisschen verabschieden, weil wir wütend sind, weil wir genervt sind, weil wir aus irgendeinem Punkt gerade in irgendeinem Glaubenssatz drin hängen, ist es regelrecht verantwortungsvoll und gut, wenn unsere Partnerin, unser Partner so das Korrektiv wird in der Situation und sagt, ey, Moment mal so, ja. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also ich persönlich zum Beispiel als Mutter, ich bleibe oft sehr lange sehr ruhig, ich kann sehr geduldig sein und es gibt gleichzeitig so ein paar Dinge, die fahren mich so hoch, dass ich dann völlig gegen meine Überzeugungen anfange zu drohen und dann teilweise auch so völlig absurde Drohungen ausspreche, im Sinne von 3 Wochen kein irgendwas, so, also so völlig absurde Sachen. Aus der Verzweiflung heraus, ich meine das in dem Moment nicht so, ich will einfach, dass irgendwas klappt. Und da geht mein Mann dann wirklich oft in dem Moment rein und sagt sozusagen in meinem Beisein zum Kind, ne, du weißt, dass das nicht stimmt. Du weißt, dass das nicht geht. Mhm. Die Mama ist gerade einfach total verzweifelt oder so. Und manchmal nervt mich das schon im ersten Moment, dass ich so denkst, ah, ja, unterminier hier nicht meine Agenda. Und im gleichen Atemzug sehe ich aber, wie wertvoll und wie wichtig das ist, dass das Kind in dem Moment diese Rückversicherung, diesen Schutz bekommt, diese Übersetzung auch bekommt. So. Und ja. Also ich bin da insofern ganz bei dir. Ich glaube, es gibt natürlich auch Dynamiken, gerade wenn Paare untereinander viele Konflikte haben und sich nicht grün sind, wo dieses quasi sich gegenseitig unterminieren auch echt eine Waffe sein kann. Weißt du, wenn sozusagen ein Elternteil was sagt und dann immer das nächste rein swoopt und sagt, es stimmt alles gar nicht, was die Mama da sagt, hör nicht auf die Mama, die Mama redet Quatsch. So, das kann natürlich auch eine krasse
Respektlosigkeit
sein, so, ne? Aber das meinen wir beide nicht. Ich versuche das nur noch mal so abzugrenzen. Also es ist schon auch wichtig, finde ich, in so einer Situation, dass man nicht das andere Elternteil als jetzt völlig blöd dastehen lässt oder so. Aber es ist total wichtig, wie du sagst, dass zum Beispiel, wenn man eben sagt, wir wollen in unserer Familie nicht mit so Wenn-Dann-Sätzen kommen, was ja genau daran liegt, dass man eben solche Drohungen aus dem Familienleben raushalten will und jemand rutscht dann da doch rein, dass dann die andere Person letztlich auch zu Hilfe eilt und sagt, hier, wenn, dann machen wir nicht.
Ja, und ich will auch, manchmal hört man dem eigenen Gesagten ja auch erst so im Nachhinein hinterher. Ja. Also das soll jetzt nicht so irgendwie so super heilig klingen, sondern natürlich ist das eine, ist das in einer Stresssituation, weil du ja gleichzeitig auch ein wütender Mensch hat irgendwie das Recht auf also das auf ist ja Wut. Deren Konflikt gerade. Ja. Ja, also genau, irgendwie das Recht auf ihre Wut. Aber ich meine sozusagen, wenn da irgendwo ein Konflikt abläuft, glaube ich nicht, dass man immer und automatisch da als Familienmitglied da immer reingehen muss. Ja, weißt du? Also das ist ja auch eine Shit-Position, weil in dem Moment hast du ja die Loyalitäten. Also du schaffst es ja dann, letztlich sind alle irgendwie auf dich sauer, wo du eigentlich überhaupt den Konflikt nicht hattest, ja. Aber genau, mir ging es mehr so, dass dadurch ein bisschen mehr Raum entstehen kann, als man überhaupt denkt, ja.
Aber um das nochmal zurückzuführen spannend. Zu diesem Thema mit den Absprachen und Vereinbarungen, da ist es eben oft so, ich glaube, was wir einfach festhalten müssen, ist, dass Absprachen klingt ja erstmal so ein bisschen formal. Weißt du, es gibt eine Absprache im Büro, wer macht an welchem Tag Telefondienst oder was, und da hängen überhaupt keine Emotionen drin. Mhm. Und wir verwenden dieses Wording oft für Dinge, bei denen sehr viele Emotionen drin hängen, ne? Also wenn wir eben mit unserem Kind etwas besprechen, dann sind wir da ganz anders emotional investiert. Und dann werden wir eben oft auch ein bisschen unsauber in unseren Differenzierungen, wie wie viel Mitspracherecht gab es bei dieser Vereinbarung und wie sehr haben wir als Eltern das Gefühl, jetzt quasi das Recht zu haben, dass sich daran alle halten und dass das funktioniert. Da steht ja auch so ein Bedürfnis nach einer gewissen Planbarkeit, nach einer gewissen Verlässlichkeit dahinter. Und was dann eben leider oft passiert, ist, dass dann, wenn Kinder bestimmte Absprachen nicht einhalten, sich verweigern, sich sperren, Nein sagen, dass da in uns auch ganz viel angerührt wird, was gar nicht so viel mit dieser Vereinbarung auf der oberflächlichen Ebene zu tun hatte, also gar nicht so viel mit, wie lange darf das Kind fernsehen oder wer geht zu welchem Geburtstag, sondern dass dann für uns oft auch so Grundwerte berührt werden, von wegen, geht's hier eigentlich irgendwann auch mal um mich oder wie wichtig sind eigentlich meine Wünsche in dieser Familie oder bin ich jetzt hier ein Spielball von Willkürlichkeiten und solche Gefühle wie, ich fühle mich nicht respektiert, ich fühle mich nicht gesehen, ja. ich fühle mich nicht wertgeschätzt, kommen dann da auf einmal hoch. Und tatsächlich gerade Menschen, die zum Beispiel in ihrer eigenen Kindheit sehr stark dahingehend sozialisiert wurden, dass man bestimmte Dinge einfach machen muss, ne? Weil Eltern sagen, Kinder machen, die finden das dann oft einfach wahnsinnig schwer, diese Übersetzung zu sagen, und jetzt bin ich in der Vaterrolle und kriege eigentlich die ganze Zeit nur nein und will ich nicht und so genervte Augenrollen, weißt du, entgegen, obwohl ich schon so viel netter bin und schon so viel mehr Kompromisse mache, aber es scheint nie genug, so. Und ich finde es wichtig, sich das einfach klar zu machen, dass diese ganzen impulsiven Reaktionen oft wirklich einfach was damit zu tun haben, mit so drunterliegenden Bedürfnissen nach Anerkennung. Es gibt manchmal bei uns in der Familie so Momente, wo mein Mann und ich uns echt angucken und sagen, that's why we can't have nice things. So dieses, es ist manchmal so kompliziert, wir können manchmal nicht einfach diesen leichten Weg haben, den wir uns manchmal beide so wünschen. Und das ist so ein bisschen resigniert manchmal auch und gleichzeitig gibt das manchmal Ausdruck für so ein Gefühl von, vielleicht ist das gerade einfach manchmal so, dass dieser Wunsch, dass es einfach leicht und problemlos laufen soll, weißt du, den du vorhin auch so ein bisschen formuliert hast, ich will gar nicht in die Situation kommen, hast du dafür einen Tipp? Der ist vielleicht manchmal einfach nicht drin, nicht zu haben.
Ja. Du hast meine Frage auf eine sehr, sagen wir mal, erwachsene Art beantwortet. Also dafür vielen Dank. Es stimmt schon, weil ich war jetzt gerade nochmal bei deinem imaginären Blockflötenkonzert und dachte einfach, es ist halt auch einfach neben diesem, was du alles zurecht beschreibst, was man vielleicht mit sich bringt und Glaubenssätze und Erwartungen, auch einfach, es ist so stressig dann, dass man sich so denkt, was da habe ich ja von gar nichts.
Ja, was habe ich jetzt gewonnen?
Und manchmal gibt's aber hinten raus so dieses Kind kommt raus und sagt, was für ein geiles Blockflötenkonzert, ich will auch. Und du denkst, ja, schau! Ja, ja. Also ja, aber dann ist dein Angebot, ja, es ist halt so, das ist zumindest ein besserer Merksatz. Weil gleichzeitig schon auch merke, dass man manchmal schon auch auf Lösungen kommen kann. Also gerade als dann die Kinder etwas älter wurden, war dann einfach, dass meine Frau und ich alleine spazieren gingen, auch wenn es nur 10 Minuten um den Block waren, 1000-mal besser, als, wie du sagtest selber, eine halbe Stunde jemanden gegen seinen Willen anzuziehen und ihn dann eine weitere halbe Stunde gegen seinen Willen irgendwie um den Block zu zerren.
Ja, ja, und absolut.
Alle nur sagen, seid ihr alle irre.
Ja. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, also auch so dieses Thinking outside the box, ne, so dieses manchmal zu sagen, warum auch nicht. Und gleichzeitig, es ist halt nie so simpel, ne. Wir haben ja durchaus auch manchmal Gründe, warum bestimmte Dinge uns dann wichtig sind oder so. Also in diesem speziellen Fall mit dem Spazierengehen ist ja schon auch die Frage, ist jetzt mein Hauptanliegen, dass ich mal wieder rauskomme, dann kann das ja eine total valide Option sein, zu sagen, okay, Kinder, dann bleibt zu Hause, wir gehen alleine. Oder habe ich aus irgendeinem Grund schon das Gefühl, es ist mir jetzt auch wichtig, dass mein Kind mal wieder rauskommt, so, ne? Und wir sind selber eine Familie, die, glaube ich, bei wahnsinnig vielen Dingen unseren Kindern, sag ich mal, sehr entgegenkommt, ja. Und gerade wenn man so eine Familie ist, die das tut, gibt es da, glaube ich, manchmal so eine gefühlte Grenze, weißt du, wo man dann so sagt, aber jetzt ist gut, so, weißt du. Also wir sind zum Beispiel wirklich recht entspannt, was so Ernährung und Essen und sowas angeht. Weißt du, wir kochen irgendwas, ein Kind sagt, ich will das nicht essen, ich will stattdessen, haben wir schon mal drüber gesprochen, und dann kann es auch was anderes bekommen. Und also das ist wirklich, das ist was, wo wir wirklich, ich würde sagen, sehr, sehr weit, sehr entspannt sind. Und wenn dann ein Kind irgendwie Abend für Abend für Abend für Abend, egal was man auf den Tisch stellt, immer nur sagt, ich will Käsetoast, dann kriegt es halt jeden Abend Käsetoast, so, ne? Und gleichzeitig gibt es dann manchmal so einen Mini-Punkt, wo es dann kippt, weißt du?
Ja, klar. Dann kommt es mit der Kiste Snickers um die Ecke und fängt an, die zu essen. Und dann, das ist genau dieser Schmerzpunkt. Ich finde das so schwierig, dass es dann die so naheliegende Antwort ist, jetzt kommt es im lausche Donnerwetter. Weißt du, dann denken wir so, also jetzt sind wir sowas von im Recht, jetzt muss hier ein Donnerwetter folgen. Und das ist doch doof. Also das ist doch irgendwie, Das kann doch eigentlich nicht die Lösung sein. Und sie ist es ja auch nicht, wie wir heute schon festgestellt haben. Aber sie ist so naheliegend. Ja? Nach 2 Wochen Käsetoast wird ja wohl die Nora auch mal sagen dürfen, nee, du isst jetzt nicht noch eine Packung Chips. Mhm. Ja?
Ja.
Oder meinst also du was anderes?
Also für mich persönlich war das halt ein Weg, so ein bisschen diese Erwartung zu hinterfragen, warum ich immer wieder dieses Bild im Kopf habe, dass ich jetzt ein Recht darauf habe, dass mein Kind mitmacht, wie ich das will. Und ich habe gemerkt, dass ich da oft selber in so einem Glaubenssatz drin hänge, dass Familienleben ein bisschen wie so ein Kuhhandel ist. Also so dieses, wenn ich dir hier und hier und hier entgegengekommen bin, habe ich umgekehrt das Recht darauf, dass du an anderen Punkten mir entgegenkommst. Und ich habe durchaus auch manchmal dann die Tendenz gehabt, die auf diesem Kuhhandel basierend eben so Daumenschrauben anzuziehen, im Sinne von, weißt du, wenn du jetzt halt keine Lust hast, mit zu Opas Geburtstag zu kommen, dann habe ich vielleicht auch morgen keine Lust für dich, weißt du so. Und keiner. Also auch irgendwelche völlig willkürlichen Sachen, aber so ein bisschen dieses, wenn du nicht nett zu mir bist, dann habe ich auch keinen Grund, nett zu dir zu sein. Und das ist natürlich mega unerwachsen und gemein. Und gleichzeitig ist das was viele von uns, glaube ich, einfach auch noch kennen aus ganz vielen Kontexten. Also auch in der Schule oder weißt du, so da ist ja oft so dieses, also wie oft Lehrkräfte uns quasi so ein bisschen versucht haben zu sagen, wenn ihr nicht das, dann habe ich auch keinen Grund mit euch das zu machen. Das kann ich gar nicht zählen. Das war immer so ein bisschen eine Hand wäscht die andere, aber auch ein bisschen Auge um Auge, Zahn um Zahn, ne? Und ich habe immer noch manchmal durchaus dieses innere Ungerechtigkeitsgefühl, dass ich quasi meinen Kindern oft gefühlt mehr entgegenkommen muss, als sie mir entgegenkommen. Und dann muss ich mir immer wieder auch sagen, ich bin die Erwachsene und letztlich bin ich trotzdem auch diejenige, die die Entscheidung trifft und meine Kinder müssen an ganz, ganz vielen Stellen kooperieren, wo mir das gar nicht bewusst ist und so, ne? Aber es gibt einfach trotzdem teilweise Schmerzpunkte und ich fürchte, diese Antwort, die du dir so ein bisschen am Anfang der Folge gewünscht hast, im Sinne von, wie komme ich denn raus aus diesem Dilemma, dass wir ab und zu mal eine Absprache, eine Vereinbarung, was auch immer haben und dann verweigert das Kind kurz vorher oder währenddessen und ich komme einfach in einen Riesenstress. Ich glaube, der einzige Weg praktisch, der da rausführen würde, wäre autoritäre Erziehung. Kinder, die...
Für den Moment, ja.
Ne? Also Kinder, die Angst vor ihren Erwachsenen haben. Nein, also, um das einfach zu benennen, die verhalten sich nicht so. Und wenn das aus sehr guten Gründen kein Weg ist, den du gehen willst oder den ich gehen wollen würde, ne? Also einfach Kindern genug Angst machen, damit sie spuren, da gibt es keinen Weg raus. Weil Kinder, die autonom sind, die ihren eigenen Willen kennen, die auch wissen, dass sie keine Angst haben müssen, die stellen sich halt im Zweifelsfall auch einfach hin und sagen, nö.
Ich glaube, das wird auch gar nicht funktionieren. Also, ich weiß gar nicht, wie viel Druck und Co. man aufbauen müsste, dass ein Blockflötenkonzert dann funktioniert. Also,
das wäre schon möglich.
Ja, okay, aber du, ich sehe an deiner Augenbraue, das ist schon möglich.
Aber ja, also nicht in deiner...
Mir gefällt dieses Unterlegene jetzt quasi gerade nicht. Weißt du, wie ich meine? Also sozusagen, wir haben leider keine Prügelstrafe. Tja, dann gibt es halt keine Blockflötenkonzerte.
Nein, ich meine das gar nicht aus so einer Opferrolle gesprochen, sondern ich benenne das manchmal auch bei Vorträgen oder so einfach in dieser Klarheit. Wir haben manchmal den Wunsch, wir als Elterngeneration, jetzt nicht du und ich als Privatperson, sondern wir als Elterngeneration haben manchmal ein bisschen diesen Wunsch zu sagen, wir wollen unsere Kinder nicht autoritär und mit Angst erziehen, aber wenn sie sich ab und an mal in einzelnen punktuellen Situationen bitte so verhalten würden.
Als würde ich ihnen Angst machen.
Wie ein autoritär erzogenes Kind, nämlich einfach brav.
Aha.
Dann wäre es halt schon leichter. Und manchmal hilft es dann, Eltern zu sagen, es gäbe schon einen Weg, ihr müsst halt einfach zu Angstpersonen für eure Kinder werden. Und dann sagen die Eltern, ja, das will ich aber nicht. Und dann sagt man, ja, voll gut, will ich auch nicht. Und es ist also aus meiner Sicht die goldrichtige Entscheidung, Kindern keine Angst zu machen. Und gleichzeitig, wer Kinder großziehen will, die keine Angst vor ihren Erwachsenen haben, der zieht eben auch Kinder groß, die keine Angst vor ihren Erwachsenen haben und denen eben auch sagen, nö, kein Bock auf diesen Geburtstag, kein Bock auf dieses Blockflötenkonzert, nö, ich gehe nicht in den Wald, nee, ich gehe nicht dahin. Und du hast dann in dem Sinne keine Waffe in der Hand, mit der du sie gefügig machen kannst. Und es geht mir gar nicht darum wie schön wäre es, eine Waffe zu haben, sondern es geht eher darum zu sagen, der Grund dafür, dass wir oft so innerlich denken, aber früher ging das doch auch und andere Kinder machen das doch auch und warum ist nur mein Kind so kompliziert, liegt darin begründet, dass die Kinder, die viel, viel stärker kooperieren, entweder aufgrund ihres ganzen Naturells und ihrer Persönlichkeit einfach so sind, ja, einfach sich sehr leicht einfügen können und denen das Spaß macht und die vielleicht voll Bock haben auf Blockflötenkonzerte.
Ja, genau.
Oder aber, dass diese Kinder unter irgendeiner Art von Druck stehen, unter denen unser Kind nicht steht. Und das kann natürlich ein sehr offensichtlicher Druck sein. Ja, also es gibt nach wie vor Eltern, die wahnsinnig viel mit, dann streiche ich dir dein Fernsehen, dann nehme ich dir deinen Teddy weg, dann kriegst du Hausarrest, dann darfst du nicht zum Fußballtraining, mit solchen Sachen arbeiten. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viel subtilere Formen von Druck. Dann ist die Mama traurig, dann streiten Mama und Papa, dann bin ich enttäuscht von dir. Ne, so. Und je weniger Kinder, sag ich mal, solche Druckfaktoren in ihrem Leben haben, desto leichter fällt es ihnen natürlich auch, zu sagen, mach ich nicht. Was ich da natürlich schon einen Prozess finde, ist, da einerseits Verständnis auch für zu haben und Kinder dann nicht irgendwie zu beschämen oder ne, anzuschreien oder sonst irgendwas. Und gleichzeitig ist es mir durchaus wichtig, in unserer Familie mit den älter werdenden Kindern auch sowas wie den Wert von Verbindlichkeiten zu thematisieren. Mhm. Weißt du, also ich finde, wenn jetzt ein 3-jähriges Kind sagt, ich will doch nicht irgendwo hin, ist das, sag ich mal, auch entwicklungspsychologisch sehr, sehr nachvollziehbar. Das hat noch überhaupt nicht diesen Horizont, morgens um 8 abzuschätzen, was es um 15 Uhr will oder so. Aber wenn ich zum Beispiel mich mit meinem Teenager darauf verständigt habe, zu sagen, kannst du dieses Wochenende das und das übernehmen? Und mein Teenager sagt dann eine Stunde vorher, ja, irgendwie bin ich jetzt doch verabredet und kann das nicht machen oder so, dann ist mir das schon wichtig, ohne Druck und Strafen, aber zu sagen, du, ich habe mich da auf dich verlassen. Verbindlichkeiten sind mir wichtig. Und wenn ich mit Papa was abgesprochen habe oder wir auch dir zugesagt haben, wir können dich von dieser Party abholen, wir können mit dir Mathe lernen, wir können was auch immer, dann gilt das für uns und dann hat das für uns einen hohen Wert. Und wenn du versprochen hast, die Blumen zu gießen oder was weißt du nicht, ja, dann ist das auch nichts, was man einfach so aufkündigen kann. Und das sind schon, finde ich, so Konversationen, die man dann auch mit einem gewissen Fingerspitzengefühl führen muss, wo ich dann einerseits in die Waagschale werfe, das kann durchaus passieren als Teenager, dass dann irgendwas hochpoppt, was sich so lebensentscheidend wichtig anfühlt, dass man dann nochmal in Nachverhandlungen gehen muss über bestimmte eingegangene Verbindlichkeiten. Und andererseits haben wir zum Beispiel schon mit unseren Kindern sowas besprochen, also unsere großen Kinder, die haben dann auch manchmal Verantwortung übernommen gegenüber anderen Menschen, also Nachbarn oder Großeltern oder so. Und dann quasi manchmal so diese Tendenz gehabt zu sagen, kannst du mich da raushauen? Ich kann doch nicht, weißt du? Aha. Wo man dann schon auch so sagte, nee, das hast du ausgemacht und da stehen jetzt bestimmte Erwartungen im Raum und wir können dich da schon unterstützen, aber du musst das jetzt irgendwie auch selber lösen. Du kannst jetzt nicht einfach verschwinden.
Verstehe ich. Ich habe gerade in letzter Zeit, was Teenagerschaft betrifft, mehr so nochmal gemerkt, wie krass oft und wie krass viel die ja schon kooperieren, es tun und es manchmal müssen in so einem Familiensystem und gleichzeitig, wie sehr die ja auch mit sich selber beschäftigt sind, was für Themen da von außen auf sie reinprasseln, sodass ich gerade in der aktuellen Woche hatte ich dafür wieder relativ viel Verständnis für jemanden, der, auch wenn er schon älter ist, irgendwie eine Vereinbarung, die er vor 2 Wochen eingegangen ist, komplett vercheckt hat. Ich kann da gerade sozusagen Stand heute relativ milde drauf gucken. Was nicht heißt, dass ich nächste Woche natürlich wieder versuchen werde, irgendein Wendehandel auszupacken.
Aber das meine ich genau. Das ist eben dieser Balanceakt. Also mir geht es auch immer darum zu sagen, ich lege an einen 16-Jährigen oder 18-Jährigen nicht die gleichen Maßstäbe an, was Verbindlichkeiten angeht, wie an meinen Partner zum Beispiel. Und trotzdem, wenn ich einen 16-Jährigen habe und der sagt, ich passe heute Abend auf meine jüngeren Geschwister auf oder so, dann brauche ich natürlich auch, dass da eine Verlässlichkeit drin ist und dass die Person, also dass dann nicht auf einmal da so ein völliges Vakuum entsteht. Und gleichzeitig diese Weichheit, diese Sanftheit, auch angesichts von Verpflichtungen und von Verbindlichkeiten, finde ich total wichtig und zwar wirklich auch auf jeder Ebene. Also mein Mann und ich sprechen ja auch ganz viele Sachen im Alltag miteinander ab und mir ist es extrem wichtig, dass Dinge, die wir besprochen haben, gelten. Also da gibt es ja auch in Paardynamiken, sage ich mal, unterschiedliche Erwartungen, wie verbindlich ist. So, also für mich sind zum Beispiel so pünktlich nach Hause kommen Absprachen, insbesondere als unsere Kinder noch sehr klein waren, extrem wichtig gewesen. Also sowas wie, wenn du sagst, du bist um 18 Uhr zu Hause, dann bist du um 18 Uhr zu Hause und nicht um 18.10 Uhr, weil ich stehe hier mit einem Baby auf dem Arm an der Tür und warte auf dich, so, weißt du? Wo andere, glaube ich, lockerer sind. Und gleichzeitig auch in unserer Paarbeziehung den Kindern so ein bisschen vorzuleben, das eine sind die Absprachen und das andere ist das echte Leben und man kann und darf auch aufeinander zugehen und sagen, ich habe mich verhoben, ich schaffe das heute nicht, können wir da nochmal, kannst du mir helfen, gibt es eine dritte Lösung, ne? Und dass man wegkommt von diesem, wer A sagt, muss auch B sagen, dass unsere Kinder das manchmal auch mitkriegen, dass sich Absprachen nochmal ändern und zwar aus so einer Weichheit heraus, zu sagen, ey, du siehst echt erschöpft aus. Wir hatten, ich weiß, wir hatten besprochen, du machst, aber soll ich vielleicht stattdessen oder so, ne?
Genau, genau. Dass statt der Ausflugseuphorie am Samstagmorgen, Samstagmittag allen klar wird, einmal im Block reicht völlig, ne? Oder eben natürlich auch bei grundlegenderen Absprachen. Wichtig ist, glaube ich, halt, dass dieses Verbindlichkeitsband, dass man das halt immer wieder dann knüpft und sagt, diese 18.10 Uhr Enttäuschung, die kann ich, mit der kann ich umgehen, aber mit anderen vielleicht eben nicht.
Ja, also das ist auch was ich einfach zum Beispiel wichtig finde, dass die Kinder das manchmal so mitkriegen. Dadurch, dass wir beide eben in unseren Jobs auch sehr unterschiedliche Arbeitszeiten haben, müssen wir wirklich fast jedes Wochenende einmal kurz besprechen, wie läuft es jetzt nächste Woche, ne? Also weil bei uns die Arbeitstage nicht immer gleich aussehen. Und dann kriegen die eben mit, wie wir dann da sitzen mit Kalendern und sagen, weißt du, da kann ich und da kannst du und wann kommst du da nach Hause und bist du in der Nacht zu Hause oder nicht und so. Und das wirkt, glaube ich, manchmal auch ein bisschen formalistisch, dann zu sagen, okay, aber wenn du da, dann musst du aber am nächsten Tag bitte das wirklich machen. Und gleichzeitig sehen sie, glaube ich, daran auch, dass eben solche Dinge nicht von selbst passieren, weißt du, irgendjemand ist quasi per Default immer zuständig und der andere kann kommen und gehen, wann er will, sondern dass das halt auch ein Teil von einer erwachsenen Beziehung miteinander ist, Absprachen und Verbindlichkeiten zu treffen und dann auch immer wieder dieses Gegenfragen haben, zu sagen, ich würde am Donnerstag so, ist das für dich möglich, macht das irgendwelche Probleme, müssen wir da irgendwie eine andere Lösung finden? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie viel unsere Kinder davon mitkriegen. Das ist ja dann auch für die langweilig. Meistens machen die dann was anderes. Aber ich bilde mir ein, dass allein dadurch, dass sie uns da so sitzen sehen und so reden sehen, dass das ein Stück weit auch was Vorbildhaftes hat. Weißt du, im Sinne von, wir sehen, Verbindlichkeiten und Absprachen sind nicht nur was zwischen Eltern und Kindern, sondern ist auch was zwischen Erwachsenen. Und man kann das respektvoll und auf Augenhöhe führen. Man kann da für seine eigenen Interessen eintreten, aber man muss so ein bisschen sich auch bewusst sein, was man will. Und dann kann man nicht drei Tage später auf einmal alles wieder über den Haufen werfen. Aber manchmal kann man es auch doch. Weißt du, also so ein bisschen
dieses. Ja, es ist ein weites Feld, weil natürlich habt ihr. Jedes Familiensystem ist ja auch ein bisschen anders. Yeah. Ich denke jetzt an Familien, wo irgendwie die Rollen oder die Aufgaben irgendwie viel klarer verteilt sind, wo es ja immer heißt, die brauchen natürlich dann nicht dieses wöchentliche oder quasi fast tägliche Absprache. Yeah. Wie läuft es denn heute so? Ja.
Yeah.
Ich kenne das anders als du, aber ich kenne das auch. Aber ich kenne auch viele Paare, wo es viel klarer ist, wer jetzt sozusagen welche Rollen hat. Und ich glaube, die haben es im Alltag leichter, aber sobald sich dann da trotzdem irgendwas verändert, einer will, keine Ahnung, weniger arbeiten oder einen Sportkurs oder irgend sowas machen, dann haben die halt auch nicht die Tools, um zu sagen, wie spricht man sowas eigentlich respektvoll miteinander.
Manchmal ist das so, ja. Ja, auf jeden Fall ist es ein total spannendes Thema mit diesen Verbindlichkeiten und Absprachen. Und ich würde mich da auch freuen über Impulse aus unserer Community. Mhm. Und natürlich glaube ich auch, dass je nachdem, wie die eigene Familiensituation ist, wie viele Kinder man hat, wie alt oder jung die sind, wie kooperativ oder nicht die sind, dass es dann auch so unterschiedlich ist. Und ich weiß zum Beispiel, und auch da muss ich nochmal das Stichwort reinwerfen, dass eben auch in Familien, wo Neurodivergenz eine Rolle spielt, dieses Thema Absprachen oft nochmal aufgeladener ist, weil einerseits viele neurodivergente Menschen ein besonders starkes Bedürfnis nach berechenbaren Plänen und Strukturen haben und es ihnen wirklich viel Stress macht, wenn man alles immer wieder über den Haufen wirft und gleichzeitig gibt es oft ein großes Autonomiebedürfnis und eine große Schwierigkeit, sich an fixe Pläne und Regeln zu halten. Und das kann eben auch innerhalb einer Familie dann so aufeinander clashen und nochmal für extra Stress sorgen. Und deswegen gibt es eben auch nicht die eine Lösung, wie man mit Vereinbarungen und Absprachen umgehen kann, sondern es muss wirklich auch jede Familie so ein bisschen gucken, was passt zu unserem System. Aber es ist eine herausfordernde Kiste, weil man einerseits, glaube ich, sehr kurzfristig und im Moment manchmal einfach ad hoc eine Entscheidung treffen muss und gleichzeitig aber auch langfristig so ein bisschen so ein Wertesystem etablieren will, was dann das eben auch Cookie, mit Verlässlichkeit genau. und Respekt zu tun hat.
Genau, man muss einerseits, möchte man so eine Grundbasis in die Familie ziehen und dann aber ad hoc muss die entweder funktionieren oder man muss zu irgendwelchen Sondermaßnahmen irgendwie greifen. Ja, es ist wirklich spannend. Immer interessant. Und wenn ihr dazu was Interessantes beizutragen habt, schreibt uns immer gerne an podcast@nora-imlau.de. Und damit dürfen wir auf die Sponsorin der aktuellen Folge gucken. Und deswegen folgt jetzt etwas Werbung. Ja, unsere aktuelle Folge wird von Katrin Warnig gesponsert. Sie ist Beziehungscoach. Und sie schreibt so schön auf ihrer Homepage, sie ist das am Bodensee und online. Denn einerseits, wer in der Bodenseeregion wohnt, kann sich mit ihr persönlich verabreden. Und andererseits, durch die Möglichkeit der Online-Coachings, ist sie sozusagen grenzenfrei für euch verfügbar.
Genau, und Katrin bietet Coachings an zum Thema Beziehungen. Es geht letztlich um Beziehungen in allen Facetten, wie wir erfüllende und harmonische Beziehungen finden können, wie wir sie leben können und wie wir auch in einer wertschätzenden Beziehung miteinander bleiben können, wenn eine Paarbeziehung endet. Das heißt, sie coacht Singles, die vielleicht auch auf der Suche nach erfüllenden Beziehungen sind. Sie coacht Paare durch ihre Themen, aber sie coacht auch getrennt lebende Eltern, beziehungsweise Eltern, die sich trennen wollen oder vielleicht auch schon sich länger getrennt haben und eine Ebene der freundschaftlichen Wertschätzung miteinander finden wollen, auch wenn ihre Liebesbeziehung vorbei ist.
Genau. Und immer diese Frage, wie führt man erfüllende und harmonische Beziehungen, je nachdem, in welchem Lebensabschnitt man sich gerade befindet.
Genau. Katrins Arbeitsweise ist so, dass sie immer erst ein kostenfreies und unverbindliches Kennenlerngespräch anbietet. Das ist sozusagen der Auftakt der gemeinsamen Arbeit, bei der wirklich beide Seiten dann auch unverbindlich prüfen können, ob das für sie stimmig und passend ist. Gerade in der Coaching-Beziehung ist es ja ganz wichtig, dass man sich persönlich sympathisch ist, dass man merkt, da gibt es sozusagen eine Ebene, auf der man gut gemeinsam arbeiten kann. Das bietet Katrin allen an.
Und ihr könnt euch auf Katrin Warnig, Warnig schreibt man mit zicker.com, mal ein bisschen umschauen. Den Link packe ich euch natürlich auch in die Shownotes.
Und wenn ihr euch für eine Zusammenarbeit mit Katrin entscheidet, dann haben wir noch einen coolen Rabattcode für euch. Und zwar spart ihr mit dem Code alleranfang10, alles in einem Wort geschrieben, 10% auf eure erste kostenpflichtige Coaching-Session. Also sozusagen die zweite Session insgesamt, denn die erste ist ja schon kostenfrei. Und wir möchten euch dieses Angebot sehr ans Herz legen, weil wir wirklich glauben, dass es wichtig und sinnvoll ist, in unterschiedlichen Lebensphasen sich manchmal einfach auch externe Unterstützung zu holen, wenn man mit Beziehungsthemen gerade struggelt.
Ganz genau. Vielen Dank. Und damit, liebe Nora, gucken wir nochmal kurz in unser Postfach. Und zwar, Nora, da wollte ich dir eine Mail vorlesen von Rebecca. Sie schrieb zu der Folge zu viel des Guten. Weißt du, das ging so rum, überbehüten, lieber Helikopter als nicht und so. Liebe Nora, lieber Oliver, ich habe euch wieder mal sehr gerne gelauscht zum Thema zu viel des Guten. Eine kleine Anekdote dazu. Mein Mann hat letztes Jahr seinen 40. Geburtstag in einem Restaurant gefeiert, in dessen Garten es einen wunderbaren Spielplatz, Tiere und so weiter gibt und eben auch ein Trampolin. Wir haben gebeten, dieses Trampolin für den Zeitraum der Feier mit 40 Erwachsenen und 40 Kindern wegzustellen, haben dem Wirt geholfen, es wegzustellen und durften uns danach viele doofe Kommentare anhören, dass das doch völlig übertrieben sei. Uns ging es mit der Entscheidung gut, zumal es ja genug andere tolle Sachen zum Spielen gab und wir niemanden gebraucht haben, der ständig ermahnt, dass zu viele Kinder auf dem Trampolin sein könnten. Also immer nur Mut, zur eigenen Entscheidung zu stehen. Das dazu. Herzliche Grüße, Rebecca.
Ja, danke schön. Ich habe auch mehrere Nachrichten bekommen, übrigens von Leuten, die geschrieben haben, vielen Dank, ich schneide auch die Blaubeeren und die Trauben für mein Kind immer noch auf. Das ist tatsächlich so ein Ding, dass wir manchmal dazu neigen, gesellschaftlich Eltern eben auch als Helikoptereltern dastehen zu lassen, wenn sie gewisse Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Gerade für so ein Fest dann so ein Trampolin wegzutragen, finde ich eine super vernünftige und sinnvolle Entscheidung. Aber es hat dann schnell diesen Touch, dass dann irgendjemand sagt, ja, warum soll die da keinen Spaß haben, so, ne? Und ich finde das, was Rebecca da dazu schreibt, total wichtig. Also, dass man da wirklich manchmal einfach bei sich bleiben muss und sagen, nee, machen wir nicht, wollen wir nicht, dieses Risiko gehen wir nicht ein. Es gibt genug andere Möglichkeiten, Spaß zu haben. Aber es braucht ein bisschen ein dickes Fell. Also ich merke das bei mir selber schon auch immer wieder. Dieser Vorwurf, sozusagen zu glucken oder übel zu behüten, der sticht schon.
Der kann stechen, gell? Ja. Voll. Danke, also Rebecca, danke euch anderen, die ihr uns geschrieben habt. Und damit würde ich sagen, vielen Dank und wieder bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.